Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Kleidung, die sich an religiösen Traditionen orientiert, ist ein gutes Geschäft. Also Kleidung, die modern sein will und gleichzeitig religiösen Traditionen genügt. Nur, dass die religiösen Traditionen selbst vielen als vor, wenn nicht gar antimodern gelten. Joggen gehen mit Hijab. Für die einen ist das ein Widerspruch, für die anderen ein Weg, Tradition und Gegenwart zu verbinden. Ein Weg, von dem vor allem diejenigen profitieren, die dann Sport treiben, den sie sonst vielleicht nicht getrieben hätten. In Frankreich ist darüber ein heftiger Streit entbrannt, über den wir gleich berichten. Besonders modern oder besonders reaktionär? Irgendwo da, zwischen diesen beiden Polen, kann man die Debatte verorten um moderne Sportkleidung für Musliminnen, die technisch modern ist, die aber für viele Menschen ein reaktionäres, frauenfeindliches Weltbild transportiert. Besonders heftig gestritten wird darüber traditionell in Frankreich. Und da hat jetzt ein neuer Fall für Wirbel gesorgt. Eine große französische Sportartikelkette hatte einen Jogging-Hijab angekündigt, um verschleiert, aber atmungsaktiv Sport zu treiben, ohne religiöse Traditionen dabei über Bord zu werfen. Und der Protest, der war so groß, dass das Unternehmen das Textil wieder aus dem Sortiment gestrichen hat.
In ihrem jüngsten Werbeclip zeigt die französische Sportartikelkette Decathlon mutige Sportneulinge. Darunter eine Frau, die an ihrem Badeanzug herumzupft, um ihre Rundungen zu kaschieren, dann aber doch entschlossen ins Schwimmbecken springt. Oder einen Rentner, der erstmals zum Basketballtraining kommt. Im Team sind lauter junge Männer. Die Botschaft des Videoclips: Haben Sie Vertrauen in sich, haben Sie Vertrauen in den Sport. Wie schwierig es ist, einen neuen Schritt zu tun, erfährt der Sportartikelhersteller gerade selbst. Er hat etwas Neues im Sortiment, einen joggingtauglichen Hijab. Die Kopfbedeckung lässt das Gesichtsoval frei und ist gedacht für Musliminnen, die Laufsport betreiben wollen, ohne mit traditionellen Bekleidungsregeln zu brechen. Im Online-Katalog bewirbt das Unternehmen den Hijab für Läuferinnen wie folgt.
Dieses Kleidungsstück aus Polyester bietet Frauen, die es anlegen möchten, mehr Komfort bei der Ausübung ihres Sports.
Bei der Entwicklung dieser Kopfbedeckung standen Mitarbeiter aus Decathlon-Läden in Marokko Pate. Dort wurde er auch schon mehrfach getestet, heißt es im Online-Katalog des Herstellers.
Von 20 Frauen, die sonst mit dem traditionellen Gesichtsschleier laufen gehen. Unser Sportmodell gilt als komfortabler und atmungsaktiver.
Um eine Premiere handelt es sich im Übrigen keinesfalls. Ein bekanntes amerikanisches Sportartikelunternehmen hat ein ähnliches Modell seit Jahren im Sortiment. Doch als nun in Frankreich publik wurde, dass die französische Firma Decathlon ihren Hijab für Läuferinnen nicht nur in Marokko, sondern auch im eigenen Land vertreiben wolle, brach ein Proteststurm los. Eine der ersten Reaktionen kam von Gérard Larcher, Präsident der Abgeordnetengruppe der konservativen Partei Les Républicains, im Senat.
Aus allem Geld schlagen zu wollen, entspricht nicht meiner Ethik. Ich wünsche mir eine Gesellschaft, in der Männer und Frauen als völlig gleichberechtigt gelten.
Annie Sugier ist Feministin. Mit ihrer Liga für das internationale Frauenrecht kämpft sie seit Jahrzehnten speziell gegen die Diskriminierung von Sportlerinnen bei den Olympischen Spielen. In einem Pressekommuniqué ihres Vereins schreibt Sugier, Decathlon benehme sich wie
ein Fürsprecher der sexuellen Apartheid.
On est particulièrement choqué.
Ich bin überaus schockiert über den Sportlerinnen-Hijab, denn der Sport untersteht Regeln, insbesondere solchen, die Respekt vor der politischen und religiösen Neutralität vorschreiben.
Roxana Marisia Nu denkt anders. Bei Schwimmwettkämpfen holte sie international Medaillen, nun ist sie Frankreichs Sportministerin. Ihr Leitmotiv?
Sport für alle.
Ein Motto, das sie in einem Tweet zur Decathlon-Affäre bekräftigte.
Ich möchte alle Frauen, Mütter, junge Mädchen überall dort abholen, wo sie sind und egal wie sie sind. Sie ermutigen, Sport zu treiben. Denn der Sport ist, und davon bin ich überzeugt, ein machtvoller Hebel der Emanzipation.
Mit dieser Haltung steht die Sportministerin in Frankreich derzeit ziemlich allein auf weiter Flur. Für Zineb El-Razoui ist der Hijab für den Laufsport ein rotes Tuch. Die Muslimin, eine Franco-Marokkanerin, arbeitete lange Jahre für das Satiremagazin Charlie Hebdo, in dessen Redaktion islamistische Terroristen im Januar 2015 ein blutiges Attentat verübten. Im TV-Infosender BFM erklärte nun Zineb El-Razoui, was sie davon halte, dass Decathlon einen Sportlerinnen-Hijab anbieten wolle. Nichts.
Wenn Decathlon auf dieses Marktsegment setzt, schadet das Unternehmen vehement dem Kampf der Iranerinnen, die sich seit einiger Zeit unter Lebensgefahr gegen die Schleierpflicht auflehnen. Auch die Algerierinnen haben kürzlich eine Aktion gestartet, um sich vom Schleier zu befreien.
Der Moderator fragt, was El-Razoui einer Muslimin empfehle, die verschleiert Sport betreiben wolle.
Dann soll sie sich halt in einem Laden mit religiösen Artikeln einen Sportschleier besorgen. Dass aber Decathlon, eine französische Ladenkette, ein Modell anbietet, führt zur Normalisierung religiös und politisch bedingter Forderungen im Sport.
Gegen französische Gesetze verstößt das Schleiermodell für den Sport nicht. Verboten sind lediglich Kopftuch und Schleier für Schülerinnen im Klassenzimmer und auf dem Pausenhof, für Angestellte des öffentlichen Dienstes am Arbeitsplatz sowie die Burka-Vollverschleierung im öffentlichen Raum. Doch der Fall des Sport-Hijabs verdeutlicht, wie sehr in Frankreich seit einigen Jahren um das laizistische Prinzip gerungen wird, das 1905 im Gesetz zur strikten Trennung von Kirche und Staat festgeschrieben wurde. Immer unversöhnlicher stehen sich da zwei Strömungen gegenüber. Die einen sind für eine liberale Auslegung des Laizitätsprinzips und dagegen das Recht auf freie Religionsausübung gesetzlich einzuengen. Genau das aber verlangen die Verfechter einer restriktiven Auslegung des Laizitätsprinzips, erklärt Religionssoziologe Philippe Portier.
Im Mittelpunkt steht hier, dass zwar natürlich die Religion weiterhin respektiert werden müsse, aber vom Staat überwacht werden solle. Es geht darum, die sichtbare Religion, die zur Schaustellung einer Religionszugehörigkeit aus dem öffentlichen Raum zu verbannen. Und diese restriktive Auslegung findet in der französischen Gesellschaft immer mehr Zulauf.
Zusätzlichen Auftrieb findet diese Strömung seit dem Aufkommen der sozialen Protestbewegung, der sogenannten Gelbwesten. Hier tummeln sich auch viele, die Muslime und den Islam zum Feind erkoren haben. Die Gelbwestenaktionen bieten ihnen Gelegenheit, ihre Behauptung, Frankreich, Europa werde vom Islam überrannt, verstärkt unters Volk zu bringen. Als publik wurde, dass eine französische Sportartikelfirma die Kopfbedeckung für muslimische Sportlerinnen in Frankreich zugänglich machen wolle, wurden in manchen Läden der Kette die Mitarbeiter von Kunden drangsaliert, angepöbelt, angerempelt. Um die aufgeheizte Stimmung zu befrieden, verkündete Unternehmenssprecher Xavier Rivoire im Radio:
Diese einer Sportart angepasste Kopfbedeckung wird bis auf Weiteres nicht in Frankreich angeboten werden. Wir möchten uns aus jeder Polemik heraushalten.
Der Satiriker Guillaume Meurice setzt in seiner Kolumne beim öffentlichen Radiosender France Inter auf beißenden Humor.
Natürlich ist das Risiko groß, dass für Jogger bald arabische Pantoffel angeboten werden. Und danach droht das Palästinensertuch beim Badminton. Wir müssen wachsam bleiben.
Frankreich streitet über Sportkleidung für traditionelle Musliminnen. Susanne Krause hat Stimmen dazu eingesammelt. Eines der Probleme, die die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche auch nach der Konferenz im Vatikan weiter begleitet, kann man eigentlich ziemlich schnell ermitteln, wenn man mal schaut, wie anderswo, etwa in den USA, das Thema angegangen wurde, nämlich von den Justizbehörden und damit als strafrechtlich relevanter Gegenstand des öffentlichen Rechts und nicht etwa als kircheninternes Problem, das dann dem selbstgesetzten Kirchenrecht unterliegt. Und doch, das ist in vielen Ländern die Regel, dass die staatliche Justiz ignoriert wird, weil aus der Kirche selbst heraus keine Anzeigen erstattet werden. Etwa in Italien. Dort kommen offenbar Geistliche, die sexuellen Missbrauch verübt haben, in Einrichtungen der Kirche, ohne dass die Tat strafrechtlich geahndet wird. Weil die italienische Bischofskonferenz das dann nicht als zwingend erachtet. Zwei italienische Journalisten haben diese Praxis in Italien nun untersucht und mit ihnen konnte Thomas Migge reden.
Wir haben rund 20 Orte ausfindig machen können. Die meisten davon liegen in Mittel- und Norditalien. Einige dieser Orte finden sich auch ganz in der Nähe von Rom und dann in Umbrien in der Lombardei.
In Umbria, in Lombardia.
Federico Tulli ist Journalist. Er hat sich auf die Geschichte des Missbrauchs in der katholischen Kirche spezialisiert und zu diesem Thema bereits verschiedene Reportagebücher publiziert. Zusammen mit seiner Kollegin Emanuela Provera, auch ihr Arbeitsfeld sind investigative Reportagen zur katholischen Kirche, hat Tulli jetzt ein neues Buch vorgelegt. Eine Reportage zur, so der Titel, Divina Justitia, zur göttlichen Justiz, mit dem bezeichnenden Untertitel, wie die Kirche die Sünden ihrer Hirten unter den Teppich kehrt, Federico Tulli. Gemeint sind vor allem jene Männer und Frauen der Kirche, also Geistliche und Ordensleute, die durch sexuelle Verfehlungen aufgefallen sind, also Missbrauch Minderjähriger, Pädophilie, wie auch das Stalken von Frauen und Minderjährigen.
Stalking.
Die beiden Autoren finden es skandalös, dass diese kirchlichen Einrichtungen während der ersten Missbrauchskonferenz im Vatikan mit keinem einzigen Wort erwähnt wurden. Immerhin Orte, an denen innerhalb der Kirche als Sexualstraftäter überführte Personen untergebracht werden, ohne dass diese Fälle der weltlichen Justiz des italienischen Staates gemeldet und von dieser zur Verantwortung gezogen werden. Obwohl Papst Franziskus immer wieder Nulltoleranz im Fall von sexuellem Missbrauch beschwört, gibt es innerhalb der kirchlichen Gesetzgebung bisher keine Vorschriften, die präzise vorschreiben, dass Straftaten wie sexuelle Gewalt an Kindern auch und in jedem Fall der weltlichen Justiz angezeigt werden müssen. Die italienische Bischofskonferenz sieht es immer noch nicht zwingend vor, solche Delikte der italienischen Staatsanwaltschaft zu melden. Seit dem Jahr 2000, so die beiden Autoren von Justitia Divina, wurden in Italien rund 150 katholische Geistliche und Ordensleute von der weltlichen Justiz zur Verantwortung gezogen. Das war nur deshalb möglich, weil Opfer und deren Verwandte in Italien Anzeige erstattet hatten. Federico Tulli. In diesen Kliniken und Einrichtungen werden nicht nur Personen untergebracht, die von einem kirchlichen Tribunal verurteilt wurden, sondern auch Menschen, die ohne ein Urteil dorthin geschickt werden. In fast allen Fällen handelt es sich hierbei um pädophil auffällig gewordene Personen. Alle unsere Interviewpartner erklärten uns, dass man Kindesmissbrauch nicht der weltlichen Justiz melden müsse und es handele sich um Sünden, die man mit Gott ausmachen müsse. Das heißt nichts anderes, als dass die italienische Justiz ignoriert wird. Tulli und Provera weisen in ihrem Reportagebuch mehrfach darauf hin, dass nicht alle Mitglieder des italienischen Klerus diesen Umgang begrüßen. Die beiden Autoren wollen aus dem Vatikan erfahren haben, dass der Papst schon vor Jahren intern Anweisung gegeben habe, besonders auffällige Geistliche der italienischen Justiz zu melden. Doch umgesetzt wurde die Anweisung nicht. Federica Provera. Man muss also in diesem Zusammenhang von einer gewissen Komplizenschaft eines Teils der kirchlichen Hierarchie mit vor allem Missbrauchstätern sprechen. Die Regierung von Matteo Renzi handelte 2015 mit dem Vatikan ein Abkommen aus, demzufolge pädophile Missbrauchsfälle in der Kirche der italienischen Justiz gemeldet werden müssen. Dieses bilaterale Abkommen wurde seitens der Kirche nie umgesetzt. Die Opfer und auch Journalisten erfahren nichts, wenn sie im Vatikan nachfragen. Die Autoren der investigativen Reportage zur göttlichen Justiz finden es beschämend, dass die Kirche immer noch nicht mit der weltlichen Justiz zusammenarbeitet, um Straftäter zur Rechenschaft zu ziehen. Doch sie hoffen, dass sich etwas zum Besseren hin ändern könnte, wenn dem Gipfeltreffen im Vatikan tatsächlich konkrete Maßnahmen folgen.
Aus Rom war das Thomas Micke. Bislang sieht die italienische Bischofskonferenz also keine Anzeigepflicht vor bei sexuellem Missbrauch. Das könnte sich aber möglicherweise demnächst ändern. Der Präsident der Bischofskonferenz hat vor kurzem gegenüber einer italienischen Tageszeitung angedeutet, dass er eine solche Anzeigepflicht nicht ausschließt. Wir bleiben noch kurz in Italien, besser gesagt im Vatikan. Papst Franziskus hat gestern angekündigt, die bislang geheimen Archive des Vatikans für die Amtszeit von Papst Pius XII. Zu öffnen. Und zwar ab März kommenden Jahres. Das heißt, die Archive des Papstes, der zur Zeit der Shoah im Amt war. Und Pius Rolle in dieser Zeit ist ja bis heute umstritten. Tassilo Forchheimer.
Nachdem Benedikt XVI. Schon im Jahr 2006 die komplette Erschließung des Archivbestandes zu Pius XII. In Auftrag gegeben habe, sei nun zum Abschluss dieser Arbeiten der Moment gekommen, die Akten für die Forschung freizugeben. Die Kirche habe keine Angst vor der Geschichte, sagte Franziskus. Er sei sicher, dass ernsthafte und objektive historische Forschung das Handeln von Pius XII. Auf gerechte Weise beleuchten werde. Nach wie vor offen ist die Frage, warum Pius XII. Die Judenverfolgung durch die Nationalsozialisten nicht lautstark kritisiert hat. Seine Befürworter interpretieren dies als Vorsichtsmaßnahme. Der Papst habe negative Konsequenzen für Katholiken befürchtet und lieber im verborgenen Leben gerettet. Kritiker, allen voran der deutsche Schriftsteller Rolf Hochhuth, hatten dem Papst, der sein Amt am Vorabend des Zweiten Weltkriegs angetreten hatte, dagegen christlichen Antijudaismus vorgeworfen.
Aus Rom war das Tassilo Forchheimer. Wenn man bedenkt, wie alt die katholische Kirche ist, ist die Unfehlbarkeit des Papstes in Glaubens- und Sittenfragen vergleichsweise aktuell. Die gibt es ja erst seit 1870. Und sie hat zur Entstehung der Altkatholiken geführt, die, trotz ihres Namens, eher als eine moderne, wenn man so will, eine liberalere Variante der katholischen Kirche gelten. Und für Christen, die mit ihrer römisch-katholischen Kirche hadern, könnten die Altkatholiken eine Alternative sein. Und doch, von der Krise der katholischen Kirche profitieren sie bislang nicht. Warum nicht? Michael Hollenbach hat nach Antworten gesucht.
Nein, altkatholisch bedeutet nun nicht, dass in den Gemeinden etwa der alte Ritus in lateinischer Form gefeiert würde. Eher das Gegenteil. Olaf Welling stammt aus einer römisch-katholischen Familie, hat sich aber zusehend von seiner Herkunftskirche entfernt.
Als schwuler Mann fühlt man sich da nicht wirklich angenommen in der Gesamtheit seiner Persönlichkeit. Und das Beharrungsvermögen und die Ferne zur Lebenswirklichkeit, die doch vor allen Dingen eben in der reinen Lehre, in den Institutionen in Rom zu finden ist, da hatte ich schon immer meine Schwierigkeiten.
Heute ist Olaf Welling Vorsitzender des Kirchenvorstandes der Hamburger Altkatholiken. In der Hansestadt gibt es eine altkatholische Gemeinde seit den 1930er Jahren. Doch den Beginn der neuen Glaubensbewegung der Altkatholiken markierte bereits das erste Vatikanische Konzil. 1870 beschloss das Konzil die Unfehlbarkeit des Papstes bei endgültigen Entscheidungen in Glaubens- und Sittenlehren. Und es beschloss den Primat der päpstlichen Rechtsprechung.
Der Papst übt als Nachfolger Petri, Stellvertreter Christi und oberstes Haupt der Kirche die volle, ordentliche, unmittelbare bischöfliche Gewalt über die Gesamtkirche und über die einzelnen Bistümer aus. Dieser erstreckt sich sowohl auf Sachen des Glaubens und der Sitten als auch auf die Disziplin und Kirchenleitung.
Dadurch kam es dazu, dass eine altkatholische Kirche entstanden ist, weil gegen diese zwei Dogmen gab es Widerstände. Und die Widerstände haben gesagt, das ist eigentlich mit Schrift und Tradition nicht vereinbar, diese zwei neuen Beschlüsse, diese zwei neuen Dogmen, diese zwei neuen Glaubensgrundsätze. Und die Mütter und Väter dieser Widerstandsbewegung haben gesagt, wir bleiben beim alten katholischen Glauben. So ist auch der Name altkatholisch entstanden.
Walter Jungbauer leitet eine der deutschlandweit 40 Pfarreien der altkatholischen Kirche. Er ist zuständig für Hamburg, den Norden Niedersachsens und einen Teil Schleswig-Holsteins. Zu den Unterschieden zur römisch-katholischen Kirche zählt der Zölibat.
Unsere Geistlichen dürfen auch unverheiratet bleiben. Ich sag's, drück's mal so rum aus. Wir dürfen heiraten, aber wir dürfen auch unverheiratet bleiben. Wir dürfen auch schwul sein und wir dürfen auch lesbisch sein und das ist auch kein Problem. Bei uns ist das ganz einfach möglich.
Im Gegensatz zur römisch-katholischen Kirche können homosexuelle Paare gesegnet werden. Demnächst soll auch eine Trauung möglich werden. Geschiedene, die wieder geheiratet haben, dürfen zur Eucharistiefeier gehen, ja, sie dürfen sogar ein zweites Mal kirchlich heiraten. Und Frauen können zu Priesterinnen geweiht werden, so wie Sabine Klasani. Sie ist altkatholische Priesterin in der Schlosskirche in Mannheim. Die 46-Jährige amüsiert sich manchmal über Touristen, die unversehens in ihre Messfeier kommen.
Und sie machen die Tür hinten auf und wenn ich vorne am Altar stehe in Messgewand und sehe dann die erstaunten Blicke, weil man einfach merkt, dass sie gar nicht jetzt kapieren, was da gerade abläuft, weil sie merken, nur evangelisch ist es nicht, aber eine Frau am Altar, das ist, da muss ich immer sehr schmunzeln.
Sabine Klasani hat zuerst römisch-katholische Theologie studiert, bevor sie dann konvertierte. Für sie war das eine Art Erlösung.
Also ich musste mich nicht mehr ständig für Dinge rechtfertigen, die ich ja vorher auch nicht mitgetragen habe, aber für die ich immer mithaftbar gemacht wurde. Zum Beispiel Zölibat, zum Beispiel die Rolle der Frau. Oder wenn der Papst wieder irgendwas gesagt hatte, konnte ich auch sagen, Leute, das ist nicht mehr meine Baustelle.
Die meisten der über 100 altkatholischen Pfarrer waren früher römisch-katholische Priester. Viele von ihnen waren zunächst beseelt vom Geist des Zweiten Vatikanischen Konzils und dann enttäuscht vom Vatikan. Heute gibt es nur noch wenige Übertritte, sagt Bischof Matthias Ring.
Naja, wenn es weniger römisch-katholische Geistliche gibt, gibt es auch weniger, die bei uns nachfragen können. Also der Priestermangel macht sich da im Grunde auch mit einer gewissen zeitlichen Versetzung bemerkbar. Vielleicht, dass Sie mal eine Zahl haben, vor 30 Jahren haben im Jahr etwa 100 römisch-katholische Geistliche bei uns nachgefragt, ob es möglich wäre, in den Dienst zu wechseln. Jetzt sind das im Jahr 2 oder 3 noch.
Vor allem für liberale, aber zugleich spirituelle Christen sei die altkatholische Kirche interessant, meint Sabine Klasani.
Wir sind im Grunde so ein Zwischending zwischen den beiden großen Kirchen. Wir teilen sehr viel Theologisches mit der römisch-katholischen Kirche. Unsere Ämter, unsere Sakramentenlehre, das heißt, wir haben Taufe, Firmung, Erstkommunion, also alles das, was man aus der römisch-katholischen Kirche kennt. Aber von der Kirchenstruktur sind wir eher evangelisch. Das heißt vor allem viel Synodalität, also Mitspracherecht der Gemeinden. Wir sind deutlich demokratischer organisiert. Unsere Pfarrer müssen gewählt werden und Pfarrerinnen von der Gemeinde.
2/3 der Synodalen müssen Laien sein. Und der Bischof wird nicht von oben ernannt, sondern von den Gläubigen gewählt. Auch in der Ökumene gehen die Altkatholiken andere Wege, erläutert Walter Jungbauer. Zum Beispiel bei der Eucharistiefeier.
Da sagen wir Christuslied ein und nicht eine Kirche. Und deswegen haben wir eine Offenheit gegenüber allen getauften Christinnen und Christen. Die können bei uns zur Kommunion kommen.
Walter Jungbauer versichert, dass seine Kirche bei allen Unterschieden zum Vatikan doch vor allem katholisch sei.
Also wir haben natürlich eine sehr, sehr katholische Liturgie und wir legen auch sehr, sehr viel Wert auf so etwas wie Mystik. Wir können nicht alles erklären und wir wollen auch gar nicht alles erklären. Das Unerklärliche hat bei uns im Gottesdienst und in unserem liturgischen Tun, in unserem Glauben auch viel Raum.
Die altkatholische Kirche hat rund 16.000 Mitglieder in Deutschland mit einem leichten Zuwachs. Aber so richtig profitieren können sie von der Krise der römisch-katholischen Kirche nicht. Bischof Matthias Ring.
Die Enttäuschung hinsichtlich Kirche als Institution ist dann so groß, dass nicht mehr unterschieden wird. Es gibt sowas wie eine ökumenische Haftungsgemeinschaft. Und wir merken eher, dass die Zahl der Beitritte in den Zeiten, in denen es in der römisch-katholischen Kirche krisenhaft ist, zurückgeht. Und man mag theoretisch den Altkatholizismus für eine super Sache halten, aber ich habe es immer wieder erlebt, wenn dann die Frage kommt, wo ist denn die nächste Gemeinde und die nächste Gemeinde ist dann 30 Kilometer weg, dann sinkt die Begeisterung enorm. Und ich glaube, es liegt den Menschen drin, dass man lieber Teil einer großen Gemeinschaft ist als einer kleinen. Ich sage immer, man ist lieber Fußballfan vom FC Bayern München als vom FC Hinterschlappenreuth.
Die Altkatholiken profitieren bislang nicht von der Krise der katholischen Kirche. Michael Hollenbach hat sie uns vorgestellt. Und das war Tag für Tag an diesem Dienstag. Die Redakteurin war Christiane Florin. Hier folgen gleich wie immer die Nachrichten und dann anschließend die Sprechstunde mit aktuellen Informationen aus der Medizin. Ich bin Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.